Herzlichen Dank für euer freundliches Willkommen hier in Detmold. Ich war ja schon öfter bei euch, mal mit solchen Nachrichten und solchen, aber heute einfach nur mit einer Kindergeschichte und einer Predigt und Bibelgespräch. Ich glaube, ihr bittet mich nie wieder, deine Klasse zu übernehmen. Ihr hattet die Predigt schon. Genau, ich habe Grüße mit, die vielleicht ein bisschen merkwürdig sind. Ich war in den letzten 3 Wochen in Mosambik, also in Afrika, gemeinsam mit Geschwistern aus unterschiedlichen Gemeinden unserer Vereinigung. Unsere Vereinigung hat dort ein Hilfsprojekt, baut dort eine Schule in der Nähe von Chai Chai. Habt ihr Visionsberichte sicher auch in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen. Das ist eine Stadt, die hat den Status einer Landeshauptstadt, wie bei uns eben Düsseldorf oder eben München von Bayern, aber ist eigentlich nur eine große Straße, wo auch Banken und Geschäfte sind, und sobald man abbiegt und ein paar Meter unterwegs ist, ist man dann im Elend und der Wüste. Und dort etwa in dieser Provinz, 10 Kilometer von dort, mitten im ja, wie nennt man das, wenn nur Sand und Sträucher und ab und zu ein paar Strohhütten stehen. Dort gibt es eine Adventgemeinde, die ein großes Grundstück hat, und seit etwa 4-5 Jahren fährt jedes Jahr eine Gruppe von 10 bis 14 Leuten, manchmal auch eine Handvoll, hin, gute Fachleute, und bauen da gerade, wir sind leider nicht fertig geworden, eine Schule und ein Internat für etwa 70 Kinder. Wenn man nach Afrika kommt, ich war das erste Mal in Afrika, ich habe manche Gegenden im südlichen Europa als dramatischer und ärmer empfunden als die Region in Mosambik, wo wir waren. Eine Fülle von Kindern, die den ganzen Tag dort unterwegs ist, in der Walachei, die nicht verhungert sind, die zu essen haben. Mosambik ist ein durchaus fruchtbares Land. Die Region, wo wir waren, hat nicht das erste Problem des Hungers, sondern dass Kinder dort den Tag verbringen mit allem Möglichen, aber nicht in der Schule. Und viele Waisenkinder und Kinder, die keine Chance haben auf Bildung. Und das ist eigentlich ja doch eine unserer Stärken als kleine Kirche weltweit, dass man eben auch neben medizinischer Hilfe auch Bildung anbietet, Schulen baut. Und da zu sehen, dass Geschwister nicht nur ihren Urlaub nehmen, um dort zu arbeiten, sondern auch noch Flugticket alles selbst bezahlen, das ist außerordentlich bewegend. Das war, wie gesagt, mein August. Gestern bin ich wiedergekommen. Die vorletzte Nacht durfte ich noch in Dubai schlafen, auf dem Flughafen. Ja, das ist so der krasse Gegensatz. Ölscheichs, die Milliarden in den Sand setzen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und Energie vergeuden bis zum geht nicht mehr. Aber solange das Öl dort gefragt ist und Angela Merkel die Dieselautos noch fahren lässt, dass ihnen gut gehen da in dieser Region. Ja, die Gemeinde dort habe ich auch gepredigt. Dort sind eine ganze Reihe Einheimische, auch Prediger, die Deutsch können, weil viele von denen auch oder etliche von denen auch mal in Friedensau eine Predigerausbildung gemacht haben. Die haben das übersetzt. Ich spreche nicht die Shangan-Sprache der Dörfer dort. Portugiesisch ist offiziell die Sprache. Und uns wurden Grüße aufgetragen von den Geschwistern, wohin immer wir kommen. Weltweite Adventgemeinde. Das ist schon auch spannend. Mancher würde ja sagen, eure Holzbänke sind ja nicht sonderlich bequem. Ihr habt schon Kissen draufgelegt. Die sitzen dort auf Bänken ohne Lehne, die noch etwas niedriger sind als eure Orgelbank. Und da sitzen sie 3 Stunden drauf, Kerzen gerade. Es sind andere Lebenswelten. Und wenn man solche Erfahrungen machen darf, ist das für mich in meiner Empfindung immer ein Geschenk, der Horizont, der sich ein Stück weitet. Und vielleicht und hoffentlich auch die Demut, die wir hier auch brauchen, bei all dem Guten, was wir haben und dem Wohlstand. Vielleicht so viel nur zu dieser Reise, die liegt gerade hinter mir. Ich konnte es mir nicht ganz verkneifen, ein paar Sätze zu sagen. Mosambik, ihr werdet davon auch noch hören, denke ich. Es wird im Frühjahr wird der Bau dort abgeschlossen von dieser Schule. Dann soll sie eingeweiht werden. Und dann, wenn alles gut gelingt mit den Behörden dort, afrikanische Länder, da sind Behörden, da fallen mir nur Begriffe ein wie Mafia, Korruption, Schmiergeld. Das ist wirklich eine enorm, enorm schwierige Sache, da mit Behörden seriös zu arbeiten, weil jeder eigentlich angesichts des möglichen Wohlstandes der westlichen Welt, welches Amt er immer hat, versucht es zu missbrauchen, um sich selber etwas in die Tasche zu schaffen. Das trifft wahrscheinlich für die ganz große Mehrheit der Bediensteten auch in solchen Ländern zu, und die Armen haben nichts von alledem. Wenn also im nächsten Jahr das eingeweiht wird, unser Plan ist, zum 1. April dort die Übergabe zu haben. Wir haben auch einen Bruder gefunden aus Brasilien, der bereit ist, mit seiner Familie dort auf dieses Grundstück zu ziehen, um dort um dieses Projekt sich zu kümmern für die nächsten 3 Jahre. Dann haben 70 Kinder jeden Tag 3 Mahlzeiten, Unterricht und ein festes Zuhause, auch wenn es bescheiden ist aus unserer Sicht. Und dann ist die Welt zumindest an einem kleinen Platz ein klein wenig besser. Und das lohnt sich immer wieder. Die ganze Welt zu retten ist nicht unser Auftrag, aber an kleinen Stellen können wir mithelfen. Matthäus Kapitel 14, jetzt zur Predigt. Sind noch 13 Minuten. Ich werde es nicht ganz schaffen, aber ich bemühe mich. Matthäus Kapitel 14. Und ich möchte dort lesen von Vers 22. Ich gehe mal davon aus, es gibt keinen im Raum, der diese Geschichte nicht schon mal gehört, gelesen oder darüber nachgedacht hat. Das Bild vom sinkenden Petrus ist uns bekannt. Matthäus 14, von Vers 22 möchte ich dennoch diesen Abschnitt lesen. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk verabschiedet hatte. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort auf diesem Berg allein. Gleichzeitig, das Boot war schon weit vom Land entfernt, kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak Petrus und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor Jesus nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wie gesagt, diese Geschichte ist bekannt, sie ist sehr geläufig. Und es ist vielleicht gerade dann eine Herausforderung, irgendetwas in dieser Geschichte wahrzunehmen, was uns bewegt, was uns anspricht. Dieses kennen wir doch alles schon, habe ich manches Mal gehört. Eine ältere Schwester, fast 90, sagt, warum soll ich noch in die Gemeinde kommen? Sie hätte kommen können. Warum soll ich kommen? Ich kenne alles schon. Es ist nichts Neues mehr. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich glaube aber, dass wenn wir diese Einstellung durchaus haben, dass uns dann tatsächlich auch Neues vorenthalten bleibt, dass die Schrift immer wieder anbietet und von Gott her geschenkt werden kann. Jeder hat über diese Geschichte vielleicht nachgedacht schon, sich damit vielleicht sogar identifiziert. Vielleicht hat mancher schon unter uns auch geschrien, Herr, hilf mir, vielleicht nicht auf dem Wasser, aber in irgendeiner Lebenssituation geschrien, Herr, hilf und greif doch endlich zu. Als der erste Reichskanzler Deutschlands, Otto von Bismarck, einmal in sein Büro, in sein Amtszimmer trat, so wird berichtet, schaute er auf zwei Bilder. In diesem Amtszimmer hingen wohl zwei Bilder. Das eine war ein Bild von ihm selbst mit der entsprechenden Uniform und diesem Helm, was wir von Geschichtsbüchern kennen, Staatsmann durch und durch, der Führer in dieser Zeit. Und dann hing in dieser Amtsstube aber auch noch ein anderes Bild, so wird berichtet, von dem sinkenden Petrus. Und Bismarck soll gesagt haben, das soll ich sein, und zeigt auf das Bild, wo er in Uniform stattlich abgebildet ist, das soll ich sein? Das bin ich nicht. Vielmehr bin ich das dort, und zeigte auf den sinkenden Petrus. Vielleicht ist das auch in deinem Leben schon mal der Fall gewesen, dass du diese große Not gespürt hast, dass man tatsächlich schreien möchte. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus die Jünger nötigt, in ein Schiff zu steigen und schon loszugehen. Finde ich außerordentlich sympathisch. Ich bin Predigerskind, und wenn der Vater die Gemeinde verabschiedet hat, das hat ewig gedauert. Papa, gib doch schon mal den Autoschlüssel. Kannst du nicht bald kommen? Was ist denn noch? Was ist denn noch? Und die Blicke sagten immer deutlicher, wartet einfach ab. Ich bin noch nicht fertig. So als kleines Predigerskind zumindest hat man da wenig Verständnis. Hier hat Jesus ja die Speisung der 5000 gerade vollbracht und hat da auch gesprochen und gepredigt vorher. Und die Jünger alle sind müde und die Leute fangen jetzt an, doch noch zu Jesus zu kommen. Jeder will ihn noch mal anfassen, vielleicht noch mal verabschieden. Und dann steht dort, bis er das Volk gehen ließe. Also man kann das übersetzen, verabschieden. Und da sagt er zu den Jüngern, geht schon mal zum Boot, fahrt schon los. Finde ich gut. Die müssen nicht daneben stehen wie kleine Jungs und irgendwie auch noch einen guten Eindruck machen, wie wir als Predigerkinder, wir waren drei Brüder, ich war der Jüngste, und wir hatten in unserer Kindheit alle so einen Haarschnitt halblang und immer einen guten Eindruck machen. Und wenn wir keinen guten Eindruck gemacht haben, etwa ungeduldig waren nach dem Gottesdienst, da haben dann manchmal eine Schwester und hat gesagt, und du willst Predigerskind sein? Das ist aber nicht in Ordnung. Das war damals, heute gibt es das ja nicht mehr, glaube ich. Aber Jesus hat Verständnis, hat gesagt, warum sollen die Jünger, die sind auch fertig, lass sie schon losfahren, auf dem Boot, kühle Luft wird ihnen gut tun. In Israel, ähnlich übrigens wie in Mosambik, wird es immer zur gleichen Zeit hell und dunkel, also um 6 ist relativ schnell dunkel. Die Leute sind auf dem Heimweg, müssen sehen, dass sie noch nach Hause kommen, und die Jünger gehen zum See. Und er selber geht ins Gebirge. Er geht in die Berge, um dort zu beten. Die Jünger sind auf dem nächtlichen Wasser ganz allein. Die ganze Nacht, von abends bis zur vierten Nachtwache. Man kann mindestens von 5, 6 Stunden sprechen. Manche Ausleger sprechen von längerer Zeit, also Stunden. Jesus ist nicht da bei den Jüngern. Und sie wissen nicht, wo er ist. Ich vermute mal, dass sie im ersten Augenblick auf dem Weg zum Boot, zum Ufer und dann auch die erste Zeit auf dem See eigentlich heilfroh waren. Endlich ist dieser Tag vorbei. Der kleine Junge, der da diese Brote und Fische mit hat sie blamiert bis auf die Knochen. Sie haben nichts geregelt gekriegt mit der Verteilung und so weiter. Und sie waren eigentlich nur so ein bisschen die Randfiguren. Und jetzt durften sie endlich gehen. Wir sind doch auch wer. Jetzt waren sie erleichtert und froh. Jesus war überhaupt nicht das Thema gerade. Und nun sind sie auf dem Wasser. Wo Jesus ist, wissen sie nicht. Und zunächst interessiert sie es auch wohl nicht, weil sie sind ja erleichtert. Und dann geraten sie in Seenot. Wer einmal eine Notsituation auf dem Wasser, auf dem Meer erlebt hat, weiß, da ist man voller Erregung und alle Sinne sind angespannt. Was passiert als nächstes? Herr, warum hilfst du nicht? Du kannst es doch. Das waren zumindest meine Schreie. Ich habe mit jungen Leuten früher viele Jugendfreizeiten auf Segelschiffen, Nordsee oben, dann auch hoch Schweden, Norwegen. Und man glaubt ja nicht, wie selbst in Sichtweite der Küste, was für Stürme dort losbrechen können. Und wenn es dann noch nachts ist und man sieht diese riesen Wasserwellen auf das Schiff zukommen und man fragt sich, wie kann das gut gehen? Ich kenne diese Schreie, Herr, warum hilfst du nicht? Die werden allerdings von den Jüngern gar nicht berichtet. Aber wenn man auf dem See in Not ist, dann sind alle Sinne angespannt. Notsituationen gibt es ja auch ohne Wasser. Man muss jeden Tag seine Gedanken zusammenhalten, man muss alles überlegen, damit Dinge nicht schiefgehen, Rechnungen, Arbeit, Nachbarn, Kinder, irgendwas, Eltern. Es ist ja so viel zu bedenken in unserer komplexen Lebenswelt. Tag für Tag die Gedanken beisammen, alles wichtige Bedenken nichts vergessen, die vielen Sorgen und Verantwortungen. Die Welt ist so komplex geworden. Und da wir uns als Menschen nicht evolutionistisch weiterentwickeln, sondern immer noch die gleichen sind, wird es zunehmend schwieriger, dieser komplexen Welt standzuhalten. Und wer nicht standhält, der verliert. Burnout ist ja quasi schon eine Volkskrankheit, wobei ich den Eindruck habe, manche ziehen sich die Schürze auch gern an, die es gar nicht haben. Man ist in Überlastung. Entschleunigung, solche Dinge sind Begriffe, die im Raum stehen, immer und immer wieder. Und ganze Berufszweige machen damit ein Riesengeschäft. Menschen zu entschleunigen, diese komplexe Welt zu verkraften, sich zu therapieren. Das Mühlrad voller Anforderungen im Kopf, das uns schwindlig machen kann. Wo können wir da überhaupt noch eine Gehirnzelle frei haben für den Vorgang des Glaubens? Und jetzt bin ich wieder bei den Jüngern auf dem Schiff. Wenn sie so voller Anspannung einem Sturm sind und dass der Sturm heftig war und dass sie damit nicht zurechtgekommen sind, das zeigt ja ihre erste Reaktion, als sie Jesus sehen. Sie schreien vor Furcht. Wenn die Situation geklärt und ruhig ist, dann muss man, wenn man irgendwas sieht, nicht wie schreien wie ein kleines Kind vor Angst. Sie schreien vor Furcht. Ist nicht jeder Gedanke an Gott, wenn man in solch einer angespannten Situation ist, ist da nicht jeder Gedanke an Gott ein Abirren vom aktuellen Thema? Kann man sich das überhaupt leisten? Muss man da nicht Wasser schöpfen? Muss man da nicht überlegen, dass man nicht doch irgendwo das Boot so steuert, dass man noch über den nächsten Wellenberg drüber wegkommt? See Genezareth, wenn man dort gestanden hat, ich hatte so vor 20 Jahren mal dieses Privileg, das ist ja überschaubar am Tag, das sieht ja so friedlich aus, überall Land ringsherum. Aber in der Nacht, auch heute, ist auf diesem See manchmal Sturm, dass das Unerfahrene dort um ihr Leben bangen müssen. Kann man, wenn so eine Not ist und so eine Anspannung, ob nun auf dem See oder in diesem komplexen Leben, kann man dann im Gehirn überhaupt noch einen Gedanken frei haben für den Glauben? Ist nicht jeder Gedanke an Gott, wenn man gefragt ist und Verantwortung hat, ein Abirren vom aktuellen Thema, das uns gerade beansprucht oder gelöst werden muss? Der Glaube ist doch aber ein Gedanke, oder? Oder was ist Glaube? Haben die Jünger in dieser Notsituation an Jesus gedacht und darum, dass sie Gott um Hilfe anflehen? Das ist doch ein Gedanke, was dort geschieht, wenn man daran denkt, oder? Ist der Glaube mehr als ein Gedanke? Wenn man den Glauben ernst nimmt, dann kann einen das schon manches Mal irre machen. Als wir in Mosambik jetzt waren, die Wochen, wir haben in solchen Baracken übernachtet, unweit des Grundstücks der Gemeinde, eine verfallende Einrichtung von einer anderen Kirche, die dort nur noch ein paar gestrandete, ehemalige Drogenabhängige betreuen und ein paar Räume, die im Grunde Beton rechts, links und unten und oben Wellblech. Und wir haben dann so unsere Nachtschlafsäcke so gelegt, dass wir bei Regen trocken geblieben sind. Das war schon recht schlicht, aber als alter Pfadfinder ist man ja da erhaben. Aber wenn man dann die Hütten gesehen hat, eigentlich diese Strohbehausungen der Menschen, die dort leben. Und wir haben in der Zeit, wo wir dort waren, 2 Tage ein heftiges Unwetter gehabt. Jetzt haben sie dort Winter. Dass es die ganze Nacht geregnet und gestürmt hat wie sonst was. Da würde man hier alle Fenster verrammeln, vielleicht die Rollläden runterlassen. Und ich habe die ganze Nacht wach gelegen, bei dem Trommeln auf dem Blechdach, es fällt das nicht schwer. Und habe immer zu an die Menschen gedacht und habe gesagt, meine Güte, lieber Gott, warum? Natürlich, die leben hier immer, ich bin nur ein paar Tage da. Vielleicht kennst du das, dass man Gott bittet, aus ganzem Herzen, aus tiefster Seele zu ihm ruft. Vielleicht ist jemand, der ums Überleben kämpft mit schwerer Krankheit. Vielleicht, dass irgendjemand, dem man nahe steht, falsche Entscheidungen trifft und man das Elend sieht, was kommt oder was immer und man sich an Gott hängt, weil man nichts sonst weiß und es passiert nichts. Wenn man den Glauben ernst nimmt, kann einen das manchmal schon irre machen. Es ist wichtig, dass man sich das klar macht. Das gehört dazu. Wie viele Augenblicke gibt es, in denen ich bewusst und klar erkennbar diesen Glauben vollziehe? Könntest du das sagen? Heute früh um 10 habe ich geglaubt und war fest im Herzen. Was ist dieser Glaube wert, wenn große Not kommt, wenn plötzlich Angst um sich greift? Was ist der Glaube dann wert? Wie viel Mut ist noch da? Wie viele Gläubige haben gesagt, wir lassen uns nicht verbiegen und sind Hitler hinterhergelaufen, die ganzen Kirchen sind hinterhergelaufen. Auch Adventgemeinde hat kein Ruhmesblatt hinterlassen, weil die Angst und die Not den Glauben wie nichts hinweggenommen hat. Und gerade die, die sagen, ich aber halte Stand und ich glaube und ich lasse mich nicht beugen, die das in guter Zeit sagen, sind in der schweren Zeit die Gefährdetsten, die am schnellsten zusammenklappen. Wie viele Augenblicke gibt es, in denen du bewusst und klar erkennbar diesen Glauben vollziehst, wo du eindeutig feststellen kannst, jetzt glaube ich. Sind es die Momente, die die schwersten unseres Lebens sind, wo wir wirklich mit Tränen und mit Schreien mit Gott ringen, dass er irgendetwas tut, was wir denken, das besser wäre, als es geschieht? Als ich im Frühjahr mehrere Tage nacheinander jeden Tag an das Sterbebett meiner Mutter ging und gesehen habe, wie sie leidet und das auch noch mitbekam vor körperlichen Peinigungen, vor Schmerzen, was habe ich zu Gott geschrien, dass er sie endlich einschlafen lässt und nichts geschieht, Tag für Tag und Stunde und Minute. Man hält ja kaum diese Zeit aus, als jemand, der daneben steht, so ohnmächtig und nichts geschieht. Der Glaube ist doch nur ein Gedanke, oder? Oder was ist das denn, der Glaube, wenn wirklich die Not nach uns greift und die Möglichkeit, Antworten, alles uns aus der Hand genommen wird? Die Jünger sind in dieser Nacht allein, kämpfen im Augenblick mit Wasser und Übelkeit und sie leben in diesem Augenblick nicht von ihrem Glauben. Die Jünger leben in diesem Augenblick nicht von ihrem Glauben. Da war nichts. Sie wissen kaum noch, dass sie gläubig sind. Dazu ist einfach keine Zeit. Die paar Fachleute, also Fischer, die sie dabei hatten, werden rumgeschrien haben, was zu tun sei und ob es vielleicht auch verloren ist, wird es nicht überliefert. Wie die miteinander da stundenlang in dem Sturm da umgegangen sind, steht nicht drin. Und andere werden, was weiß ich, da sich geklammert haben an das Stück Holz und nach dem Motto, hoffentlich bleiben wir am Leben oder wenn, dann muss es schnell gehen. Die Jünger leben in diesem Augenblick nicht davon, dass Gott in ihren Gedanken wäre. Nicht. Die Jünger leben in diesem Augenblick davon, dass Jesus an sie denkt. Davon leben sie. Davon lebst du und davon lebe ich, in welcher Notsituation wir auch immer sind. Die Jünger leben davon, dass von morgens bis abends, Vers 23 und 25, abends bis zur vierten Nachtwache, Jesus in der Stille des Gespräches mit seinem Vater an sie denkt. Das Gebet ist uns auch nicht überliefert, aber könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus auf diesem Berg betet, mit dem Vater spricht und dann so nach dem Motto, oh, das mit der Speisung der 5000, Herr Vater, das war gut und das ist richtig gut gelaufen und morgen ist dann das nächste auf dem Programm und so geht's weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass das der Inhalt des Gebetes Jesu gewesen sein sollte? Ich kann es mir nicht vorstellen. Dass Jesus, der seine Jünger weiß, in welcher Not sie sind, nicht die ganze Zeit für sie betet, auf den Knien und für sie eintritt. Erhalte sie, diese Jünger, die wir ausgewählt haben. Und genauso auch heute und für uns. Der Griff des Glaubens, mit dem wir an Jesus festhalten, ist oft bedrohlich locker. Und der meint, ich hab's aber in der Hand, der irrt am gewaltigsten. Wir haben überhaupt nichts, was wir halten oder vorzeigen könnten und sagen können, sieh her, das ist mein Glaube. Und so stehe ich in der Brandung unerschütterlich. Wir haben nichts, Es ist uns denn geschenkt. Die entscheidenden Dinge, ihr Lieben, und das ist für mich das Evangelium dieser Geschichte, die entscheidenden Dinge zwischen Gott und dir passieren im Herzen Jesu. Die entscheidenden Dinge zwischen Gott und dir passieren im Herzen Jesu. Nicht bei dir und nicht bei mir. Wir haben vorhin ein Lied von Bonhoeffer gesungen, beziehungsweise eigentlich einen Text. Er hat das nicht als Lied geschrieben. Es war, dieses von guten Mächten ist ein Text, den er Dezember 1944 in einem Brief an seine Eltern und seine Verlobte geschrieben hat und hat sie ihn als Trost aufgeschrieben. Es gibt leider kaum eine Melodie, die diesem Text gerecht wird. Das will ich so ehrlich zugeben, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Und wenn man an so einen Menschen denkt, an so einen Märtyrer, so einen standhaften Nachfolger Jesu, der in solcher Unbeugsamkeit vor diesen Nazis gestanden hat und hat nicht nachgegeben, nicht einen Zentimeter. Man steht bewundernd davor, wenn man seine Briefe liest aus dieser Zeit und seine Tagebucheinträge, spürt man auch, wie er innerlich zerrissen war, wie er an Gott hing von ganzem Herzen. Und er hat einmal zu dieser Frage, haben wir denn den Glauben in der Hand und wie ist das in unserer Andacht und vielleicht, wenn wir jeden Tag Bibel lesen und so sind wir als Kinder bei Jugendfreizeiten und so weiter. Wenn du jeden Tag Andacht machst, dann ist alles gut, dann ist dein Glaube stark und so, wenn dann, wo Jesus sagt, auf geistliche Dinge trifft das nicht zu, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Bonhoeffer schreibt im März 1944 an seinen guten Freund Eberhard Bethge, der später die Standardbiografie schlechthin geschrieben hat. Ich gehe wieder einmal durch Wochen, an denen ich wenig in der Bibel lese. Und ich weiß immer nicht recht, was ich davon halten soll. Ich habe nicht das Gefühl einer Schuld dabei und weiß auch, dass ich mich nach einiger Zeit wieder mit Heißhunger darauf stürzen werde. Darf man das also einen ganz natürlichen geistlichen Vorgang nennen? Und Bonhoeffer schreibt, ich neige dazu. Dieser moralische Druck, wir müssen glauben, andachten, geistlich, gut sein, uns benehmen, fromm sein, richtig glauben, noch richtiger glauben. Wir sind beim Galaterbrief mittendrin in dieser Thematik. Einfach nur an Jesus hängen. So hat es Luther einmal formuliert. Und wenn ich auch noch so viele Gebote übertreten habe, ich hänge mich an den Hals oder Fuß Jesu Christi. Und dann sagt er zum Vater, lass auch ihn durchschlupfen, denn auch für ihn, für sie bin ich gestorben. Im Herzen Jesu gibt es Beständigkeit für mich und nur dort, nicht in meinem Herzen. Ich erlebe mich, wie ich selbst noch so gerecht bin und Jesus erklären will, mach doch solcher Not ein Ende. Was haben wir gebetet um todkranke Menschen? Letztes Jahr die Schwester Thiessen, drei kleine Kinder, Predigers Frau in Münster. Und am Ende standen wir am Grab. Zu lernen und zu begreifen von der Allmacht Gottes und von der eigenen Begrenztheit ist immer wieder die Lektion, die wir wohl lernen müssen. Beständigkeit gibt es nur im Herzen Jesu. Nur hier gibt es die Liebe, die unablässig an mir festhält. Und nun kommt die vierte Nachtwache, und das ist mein abschließender Gedanke. Die vierte Nachtwache, wo Christus vor den Jüngern auftaucht, wo er auch vor dir auftaucht und dir begegnet. Es gibt einen Augenblick, wo wir nicht mehr allein sind. Wo wir nicht mehr allein sind. Und wo er plötzlich da ist. Unsere Not ist, dass wir diesen Augenblick nicht bestimmen und herbeiziehen können. Wir würden das manchmal gern. Aber wir können über Gott nicht verfügen. Christus taucht vor den Jüngern auf. Es gibt kein Leben irgendeines Menschen, der sich mit Jesus eingelassen hat, in dem es solche Momente nicht gäbe. Das ist meine tiefe Überzeugung. Es gibt kein Menschen, kein Leben irgendeines Nachfolgers Jesu, der sich auf ihn eingelassen hat, der nicht auch diese vierte Nachtwache erlebt. Immer wieder, aber eben zu Momenten, die Gott selbst bestimmt. Für jeden von uns kommen Momente solcher vierten Nachtwache. Wir erkennen diese Nachtwache an seinen Worten, wenn er spricht: Hab keine Angst, ich bin es, fürchte dich nicht. Wir erkennen Christus nicht an seinem Äußeren, da ist er immer verhüllt. Und es ist manchmal so unspektakulär, wie er zu uns spricht. Es ist die Frage, ob wir so aufmerksam sein können, das mitunter auch zu verstehen. Wir erkennen Christus immer nur an seiner Stimme, an seinem Wort, wenn er sagt: Hab keine Angst, ich bin es. Wo wir diesen Zuspruch inmitten unserer Verwirrung hören, da ist er selbst da. Petrus hat plötzlich keine Angst mehr. Das ist das Verrückte dieser Geschichte. Nicht mehr vor der stürmischen See, denn die tobt jetzt noch, wo Jesus vor ihnen steht. Der Sturm wird erst später gestillt. Wir haben das gerade gelesen. Der ist nicht in dem Moment, wo Jesus kommt, ist nicht plötzlich ruhig. Der Sturm tobt noch. Und Petrus, nichtsdestotrotz, ja, wunderbar, wenn das bei dir möglich ist, kann ich das auch. Petrus hat plötzlich nicht nur keine Angst mehr vor dem Sturm. Ihn reizt es auszuprobieren, ob er auch kann, was Jesus gerade tut. Und er scheitert genauso ein zweites Mal. Petrus braucht die Erfahrung der Gruppe, dass Jesus in diesem Sturm ihn begegnet und dass er praktisch sich hinzuwendet. Er braucht es nochmal. Er braucht es nochmal. Vielleicht bist du auch so ein Petrus, vielleicht bin ich's. Manchmal denke ich bin es auch. Ich brauche es so oft wie möglich, dass Jesus eingreift, dass er was tut. Petrus erlebt die Herausforderung zweimal, erst mit allen Jüngern und jetzt nochmal allein. Woran liegt es, dass er scheitert? Das haben wir in der Bibelschule jahrelang immer wieder besprochen und gelernt. Als Petrus auf das vom Wind aufgepeitschte Wasser schaute, als Petrus die großen Wellen richtig in seinem Bewusstsein aufnimmt und diese Wellen so sieht und ganz bewusst sich wird, was er da gerade angezettelt hat, als er den Mund voll kriegt und Wasser schlucken muss und die Wirklichkeit ihn so bedrängt. Er ist voller Erregung, die Sinne sind angespannt. Was passiert als nächstes? Die gleiche Situation wie vorher in der Not mit der ganzen Gruppe. Herr, warum hilfst du nicht? Bist du nicht da? Sieht er nicht auf Jesus, ist sein Glaube dahin, geht er unter. Und das ist die Schlussfolgerung, die ich ziehen möchte, was den Glauben betrifft. Was ist Glaube? Im Grunde ist der Glaube nichts anderes als eine bestimmte Blickrichtung. Auf was oder wen schauen wir? Was bestimmt unseren Weg? Wovon lasse ich mich leiten? Hebräer 12, Vers 2. Hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt deutlich, wir haben nicht irgendwie die Möglichkeit, jetzt glaube ich und jetzt glaube ich und da glaube ich auch. Jesus beginnt den Glauben in unserem Herzen und er vollendet ihn. So schaut auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, Vers 2. Welche Blickrichtung habe ich? Auf wen oder was schaue ich? Das Entscheidende, ihr Lieben, passiert im Herzen Jesu, unabhängig von Gefühlen, offenen Fragen, mancher Verzweiflung, Trauer oder Not. Das Entscheidende passiert im Herzen Jesu. Und er ist dir zugewandt und ist für dich gestorben und hat dich erlöst. Und du bist sein Kind. Und er denkt und redet gut über dich. Zweimal finden wir in diesem Abschnitt das Wort sogleich. Jesus greift sogleich und hilft. Das dürfen wir mitnehmen, auch wenn wir manches vielleicht, was wir uns wünschten, nicht spüren und nach unserer Vorstellung erleben. Das Entscheidende zwischen Gott und uns geschieht im Herzen des Heilands. Und dort sind wir gut aufgehoben. Ich möchte Gott bitten, dass er euch jeden Einzelnen segnet, eure Gemeinde hier. Ihr seid eine gute Gemeinde. wie groß, wie klein, das ist nicht wichtig. Wie pünktlich und unpünktlich, es wird am Ende nicht zählen. Wichtig ist, dass ihr als Kinder Gottes, als Gemeinde auf dem Weg seid zum Reich Gottes, das uns verheißen ist. Und ich wünsche an jeden von euch, dass Gott dich segnet und behütet an diesem Sabbat und in der Woche, die beginnen wird, und bis zu dem Punkt, an dem wir zu Hause sein werden bei ihm. Gott sei mit euch. Amen.
Wir wollen nun zum Abschluss der Predigt nochmal das Liederbuch zur Hand nehmen und das Lied Nummer 89, alle Strophen singen.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, unser Vater im Himmel, der du bist zur Rechten des allmächtigen Gottes, unseres großen Königs, wir sind deine Kinder und sind auf dem Weg. Und jeder Weg ist anders, jedes Weg ist unterschiedlich. Du kennst einen jeden und liebst einen jeden von uns und willst, dass unser Weg, unser Leben gelingt. Und du weißt alle Situationen, in denen wir stehen, wo es uns gut geht oder wo wir auch Not und Fragen spüren. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du unsere Gemeinde hier in Detmold segnest, jeden Einzelnen, die Kinder, die jungen Leute, die Altgewordenen, alle, die da sind, Herr, segne diese Gemeinde, dass sie spürt, dass du mit ihr auf dem Weg bist, auch hier in dieser Stadt. Und mit dem, was dein Wille ist und was du erreichen möchtest. Lass uns danach fragen, was wir tun können. Lass uns das tun, in innerer Zuversicht und der Gewissheit, dass du uns führst, nicht unter irgendeinem Eifer oder Druck, der selbst gemacht ist. Sei mit uns an diesem Sabbat noch. Danke für alles, was du uns schenkst, Herr. Segne uns in der neuen Woche und führe uns auf dem Weg, den wir gehen, bis du kommst, o Herr. Und wir bitten dich, komme du bald und richte dein Reich auf, wie du es verheißen hast. Danke, Herr, dass du bei uns bist, alle Tage unseres Weges und Lebens. Amen.